Herzlich willkommen zur dritten Folge von Heute wird alles Podcast.
Heute ist war alles Podcast, du Idiot.
Wir machen weiter. Heute war alles Podcast. Hier sind Juri und
Mo. Also der Teil dieses Podcast-Duos, der auch weiß, wie der Podcast heißt.
Hey, du hast ja das Album geschrieben. Heute wollen wir nicht nur ums Album drumherum reden, sondern richtig tief einsteigen, nämlich mit dem Finale eigentlich. Und das könnte man ja eigentlich sagen, ist die Palladium-Show, oder?
Ist auf jeden Fall neben dem VÖ-Termin als solches, wo alle Songs, die ich so im stillen Kämmerlein gemacht habe, dann wirklich für alle verfügbar sind und auf einmal die Leute sich eine Meinung darüber bilden können. Bis dahin erzähle ich denen halt, wie geil mein Album ist im Prinzip.
Ja, da musst du es backen können quasi, bis dahin.
Was heißt backen können? Ich für mich weiß ja, dass es für mich persönlich ein super tolles Album ist, sonst hätte ich es ja auch nicht rausgebracht. Aber das dann freizugeben an alle, das ist der eine Höhepunkt. Und klar, der andere ist definitiv die Palladium-Show.
Ja, die Show selbst, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, eigentlich deine größte eigene Show?
Ja.
Größte eigene Show, erste so Gedanken zum Palladium. Bist du da schon im Kopf ankommen oder ist gerade noch so viel Wusel um dich rum, dass du da noch nicht so richtig dran denken kannst?
Ich weiß nicht, ob ich da je ankommen werde, weil das schon so über meinen Mind hinausgeht. So. Weil das viel größer ist als alles, was wir je gemacht haben. So. Klar, die Show hätte 2020 stattfinden wollen, für da war sie ja angesetzt ursprünglich. Wir haben sie am 9.11., als wir im E-Werk gespielt haben, haben wir die Palladium-Show angekündigt. 9.11.2019. Mhm. Heißt, wir haben jetzt fast 4 Jahre später. Ich habe jetzt bei Kleinanzeigen gesehen, da will einer sein Ticket loswerden und schreibt in die Beschreibung, ich habe ein Ticket zu vergeben, weil ich das Interesse an Moos Musik verloren habe. Also, so lange ist das, weißt du? So
aber,
lange.
Ey, ist es, also klar, ich suche immer nach positiven Dingen. Ist es vielleicht auf musikalischer Ebene vielleicht sogar gut, dass es auch verschoben wurde? Bist du nicht jetzt an einem ganz anderen Punkt?
Für mich selber, ja.
Also
so von meiner Reife
Palladium,
als Künstler, ja.
Bühne, viele Leute. Du hattest jetzt halt die Chance, in der Zeit nochmal ein paar große Bühnen zu spielen, so auch im Bandkontext nochmal zu spielen. Ist das nicht auch irgendwie gewinnbringend, so ein paar Jahre jetzt dazwischen zu haben?
Einerseits ja, andererseits fragt man sich natürlich dieses klassische, was wäre wenn? Was wäre, wenn wir 2020 das Palladium gespielt hätten, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre und so weiter und so fort? So dann hätten wir 2023 weiß Gott wo gespielt, wenn das so weitergegangen wäre, das weiß man natürlich auch nicht. Ne? Also ob dieses stetige Wachstum, was wir bis dahin auf jeden Fall hatten, auch so sich weiterentwickelt hätte, keine Ahnung. Aber ey, ich nehme es, wie es kommt oder wie es jetzt gerade ist. Und 4000 Leute im Palladium sind für mich auf jeden Fall schon mehr als amtlich und bereiten mir natürlich auch diverse, also ich habe diverses, mein Gott, ich kann diesen Satz gar nicht richtig aussprechen. Ich habe auf jeden Fall heftiges Nervenflattern jetzt schon, ja.
Ja, aber lass mal noch nicht so super tief jetzt ins Palladium einsteigen. Lass mal zum Jetzt-Zeitpunkt gehen. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, seid ihr gerade in den Proben. So Probezeit, könnte man sagen. Du bist ja normalerweise nicht mit dieser klassischen Band unterwegs. Nee, ihr seid normalerweise Genghis, Thorsten, Drums, du. So, das ist das Ding. Jetzt spielt ihr ja richtig als Band. Ihr seid zu sechst, fünft? Fünf, sechs? Ich hab's gar nicht so ganz auf dem Schirm.
Sechs. Ja. Sechs plus. Moment, sechs? Genghis. Jonas am Keyboard, Thorsten an den Drums, Spindel an der Gitarre, Bonnie am Bass, ich, der vorne rumturnt. Ja, sechs. Und Nico und Eva als Background-Sänger und Sängerin.
Das heißt, für dich schon ein bisschen ungewöhnlicheres Ding auf der Bühne. Wie fühlt sich das an? Der schlechteste Musiker zu sein, aber der, wegen dem alle kommen.
Das musst du Genghis fragen.
Genghis.
Nein, Spaß. Genghis produziert sein. Genghis hat die Aufnahme gestoppt.
Verlässt den Chat. Genghis verlässt den Chat. Nein. Nee, im Ernst, du weißt ja, was ich meine. Ja, das ist halt so eine Band, das sind alles krass Profis und auch alle Ausgebildete, womit ich dich überhaupt nicht schmälern wollte. Aber du weißt, was ich meine. So als Musiker, Musikerin bist du in dem Fall quasi so das schwächste Glied. Ist das, merkt man das ein bisschen so, dass es das alles so Mucker sind?
Also, ich weiß nicht, was für dich alles zum Musikerdasein dazugehört.
Okay, anders. Das sind krasse Instrumentalisten, du nicht.
Genau. Weil vom Musikerdasein fühle ich mich nicht als der Schlechteste.
Nee, das war vielleicht ein bisschen überspitzt.
Weil im Prinzip schreibe ich das.
Meine so.
Ja, ja, aber ich bin ja auch so ein bisschen der Dirigent der ganzen Geschichte, so vom Prinzip. Ja. Weil ich schreibe das, was die da spielen.
Ja.
In Teil. So. Deswegen, aber ich verstehe schon ungefähr, worauf deine Frage hinauszielt. Da habe ich mir nie Gedanken drum gemacht. Mhm. Für mich ist das, ich stelle mir ein Team zusammen, was rein fachlich funktioniert, was aber vor allem auch rein menschlich funktioniert. Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie da rumzuproben und du hast irgendwie 5, 6 Alpha-Tiere oder was. So, das soll einfach eine homogene Truppe sein und die haben wir da auf jeden Fall am Start. Das sind super gute Musiker, aber in Teilen auch einfach noch bessere Menschen. So ein Thorsten ist ja auch schon seit Jahren bei uns mit dabei und auch komplett mit uns in dieses Motoris-Ding reingewachsen so. Und am Anfang war er halt so der Typ, der mal Drums gespielt hat, wenn es gepasst hat und so. Und jetzt ist er halt bei jedem Gig dabei und hat auch so ein paar MD-Sachen übernommen und ist einfach völlig Teil der Familie, so ein Teil von Motoris und so. Hat auch auf dem Album bei ganz drei kurz, Songs.
MD?
Musical Director heißt, der macht so Arrangements jetzt nicht, aber wir haben jetzt angefangen zum Beispiel mit Ableton, so einem Live-Musikprogramm, sagen wir mal,
ja, doch,
zu arbeiten schon. Und der sitzt da seit Monaten dran und reißt sich komplett den Hintern auf, arbeitet Tag und Nacht daran und hat einfach viel mehr Funktionen als nur der Trommler zu sein. So, der hat auf dem Album, ich glaube, 3 oder 4 Songs, Geigenhimmel, Pfeile im Kopf und Blindes Herz, ich glaube 3.
Mhm.
Unscheißegal, genau, 4 Songs, hat er auch Drums noch eingespielt und so. Also, der ist einfach Teil der Family, da hast du irgendwie einen Jonas, der super geil an den Keys ist und ein geiler Typ. Du hast einen Spindel, der super Entspannung auch mal reinbringt.
Und dich auch dann bei der Unplugged-Tour, glaube ich, begleitet hat, ne?
Dieselbe Truppe wird auch Unplugged dabei sein, genau. Der Spindel ist so der entspannte Part, das hilft, weil ich oft angespannt bin. Der Thorsten, dem brennen auch ab und an mal ein paar Lampen durch. Spindel ist manchmal zu entspannt. So, da muss er dann schon so, Spindel, also wir spielen das Ding hier auf Klick, ne? Also tick, tick, tick und er, da. Er ist super entspannt. Und dann hast du den Bonny noch als Bassisten, der einzige, mit dem ich noch nie zusammen gespielt habe, aber der hat eine geisteskranke Energy, der hat eine Ausstrahlung, das ist
geil.
Super geil. Dann Cengiz an meiner Seite natürlich seit Jahr und Tag, einfach steppt das Energielevel auf der Bühne immens ab und er, nochmal, um eigentlich auf deine Frage zurückzukommen, ist für mich krass, dass Eva und Nico hinter mir stehen.
Ja.
Die beides heftigst begabte Sänger und Sängerin sind so. Und die becken mich als jemand so, ich komme vom Rap, ich treller jetzt so ein bisschen daher und am liebsten würde ich einfach gar, ich würde eigentlich gar nicht selber singen, sondern hören, wie die so meine Songs singen. Und
das ist ganz witzig, ist was, ich habe irgendwann ein Interview von Herbert Grönemeyer gelesen, der ja so wirklich ein super unorthodoxer Sänger so ist. Und der hat auch so gesagt, dass er gerade in der Anfangszeit, wo er so die ersten großen Dinger gespielt hat, sich ein bisschen bei Proben eingeschüchtert gefühlt hat, so wirklich loszusingen, weil seine Background-Sängerinnen und Sänger halt so geisteskrank gut waren. Hast du das manchmal auch oder bist du da frei von solchen Gefühlen?
What you see is what you get. So, jeder weiß, worauf er sich einlässt. Jeder kennt die Songs. Jeder kann mich auch, glaube ich, einordnen und weiß, dass bei mir eher so das Gesamtkonstrukt vielleicht das ist, was die Leute anlockt. So, ich selber weiß
auch glaube,
nicht so.
Dass du dich da, also wenn ich das mal kurz so sagen darf, auch manchmal ein bisschen fehl einschätzt, weil du kannst ja singen. Also es ist ja nicht mehr dieses Bild vom Rapper, der jetzt singt, das ist für mich halt wirklich passé. Mhm. So, das mag sein, dass das am Anfang so war und ich meine, wir waren ja ein paar Mal im Studio zusammen, klar, da hast du am Anfang einfach einen Ticken länger gebraucht als jetzt jemand, der nur vom Singen kommt. Aber ich glaube, diese Zeit ist vorbei und dass, wenn man dich jetzt kennenlernen würde, sei es im Studio oder sei es auch auf der Bühne selbst, man und ich wüsste, dass du vorher aus dem Rap kommst, würde einem das nicht auffallen. Deswegen, ich glaube, da kann man auch mit, deswegen verstehe ich auch, warum du dich eigentlich auch nicht so eingeschüchtert fühlst, weil ich finde, dass da gesanglich alles da ist und dass man das auch abgesehen von dem großen Ganzen betrachten kann, dass du ein stabiler Sänger bist, so.
Erstmal vielen Dank für die Worte, sehr, sehr schön zu hören. Ich habe, glaube ich, keine, also ich scheue mich nicht davor, da zu singen, weil ich in dem Sinne confident bin, als dass ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann und ich compete nicht mit irgendwem. So, ich weiß, dass eine Eva und ein Nico 10.000 Mal besser singen können als ich, aber darum geht's ja nicht, in dem Fall. Es geht darum, jeder hat seine Rolle, jeder hat seine Funktion. Es gibt dieses Palladium-Ding, wo auch da wieder, es klingt vielleicht auch wieder viel zu nüchtern so, aber so, du spielst Bass, du spielst Gitarre, du machst die Keys, du spielst Schlagzeug, Cengiz, du backst, die beiden dahinter, die machen Background-Gesang Und ich bin, doof gesagt, ich bin einfach der Frontmann.
Du bist halt auch der Interpret, ne? Also,
exakt.
Lass mal aus den Proben hüpfen. So, ich glaube, gerade auf Instagram konnte man ja so ein paar Sachen verfolgen. Ihr seid auf jeden Fall heftig dran. So, das ist sehr, sehr aufwendig.
Oh ja.
So eine Show auf die Beine zu stellen, dass dann sich wirklich auch alle auf der Bühne safe fühlen, da einen abzureißen, so, gerade weil es ja auch irgendwie Entertainment-Musik ist und man weil's ja auch...
Weil es eine neue Konstellation
ist. Und weil es neu ist, genau, ihr habt jetzt nicht ewig Erfahrung zusammen. Es gibt Feature auf dem Album, aber wird es auch Gastauftritte geben, von denen du schon erzählen darfst, oder ist es gerade noch alles undercover?
Alles undercover. Die Leute sollen sich genauso überraschen lassen, wie wir uns auch teilweise von dem Abend überraschen lassen. Wir spielen ja Teile... Den einen oder anderen Song spielen wir zum allerersten Mal. Das ist auch verrückt, sich also nicht vorher mal zumindest so ein Probegig zu spielen in der Bandkonstellation, ja, um sich einfach auch ein bisschen Sicherheit zu holen.
Ja.
Wir lassen da viel nicht auf uns zukommen, das nicht, weil ich schon nahezu versuche, das Ding zu 100% abzusichern, aber das kannst du nie, weil Erfahrungen kannst du dir nicht kaufen.
Mhm.
Und die Erfahrung haben wir in der Konstellation nicht, die Erfahrung haben wir mit neuen Songs schon mal sowieso nicht. Deswegen, ja, manche Sachen werden halt einfach passieren. Aber was war die Frage?
Weiß ich nicht mehr, ich habe dir gerade zugehört. Probe aufwendig. Krass, ich habe meine eigene Frage gerade vergessen. Aber du, ich glaube, dass du sie beantwortet hast. Gastauftritte. Da
Ach so,
bist
genau.
du da ein bisschen abgedriftet, genau. Aber die hast du ja beantwortet, darf man noch nicht verraten. Okay, ich stell sie anders. Gibt es Leute, mit denen du schon mal auf der Bühne standest, die dich auch dort als Gäste...
Ja.
Da, hier wird auf der Seite mit dem Kopf geschüttelt, der andere nickt.
Doch, doch.
Gibt es. Das heißt, Leute können sich schon auf Gesichter freuen, die ihnen vielleicht vertraut ist.
Eventuell. Vertraut sind. Aber auch vielleicht ein paar Gesichter, die nicht... Also, man weiß es nicht.
Komm, wir halten
vielleicht haben wir einen Gast, vielleicht haben wir zwei, vielleicht auch gar keine. Keine Ahnung.
Die, spielst du das ganze Album? Musst du ja eigentlich, ne?
Nein. Nee? Nein.
Wie kommt das, dass du sagst...
Weil wir haben einfach zu viele Hits, Bro.
Und warte, Cengiz editiert das Ganze. Ich klatsche einmal, damit du das rausschneiden kannst. Einmal hier musst du rausschneiden, weil Mo, sowas, das kriegen wir nie wieder raus, dass die Leute wieder gut über den denken. Und sie springen. Hey, gibt es Gastauftritte eigentlich? Ah, das darfst du nicht sagen. Okay, und nächste Frage. Die Setliste, wirst du Songs spielen, die auf dem Album sind?
Ja.
Alle Songs?
Nein, nicht
alle. Warum nicht?
Weil die Leute sich natürlich auch, um mal kurz ernst zu werden, die Leute sich natürlich auch ältere Songs wünschen, zu Recht. Und wenn ich das ganze Album spiele, das sind 15 Songs, dann hast du vielleicht noch 10 Songs, die du aus älteren Zeiten spielen kannst. Und sich da zu entscheiden, ist für mich super schwer. Also wir spielen so viele Songs, ich kann jetzt auch nicht ganz verraten, wie viele wir spielen, aber wir spielen schon so deutlich mehr als 20, würde ich mal sagen. Aber jetzt keine 30?
Vielleicht oder doch, oder nicht? Oder doch?
Wir genau
hier ist Unsicherheit im Raum. Ist ja Wurst, aber du spielst hier mal nicht das ganze Album.
Ich spiele nicht das ganze Album. Ich spiele, glaube ich, kann es dir ja sagen. Also wie viel vom Album spielen, kann ich ja sagen. Warte mal. Ich muss kurz in meine Notizen.
Und wo du dann wahrscheinlich jetzt die Liste auch vor dir hast, kannst du mir direkt die Frage beantworten, ob da ein Song ist auf dem Album, wo du sagst, das ist so der Live-Banger.
Warte kurz. Also wir spielen 9 aus 15. Das ist schon keine schlechte Quote.
Das ist gut.
Sind natürlich jetzt einige auch schon draußen und so weiter, ne? Aber genau. Und Live-Banger.
Oder anders, gibt es ein Pendant, zum Beispiel für mich, persönlich ist so Backstreet Boy euer Live-Banger von Strahlemann.
Mhm.
Gibt es so ein Pendant, wo du sagst, es geht in die Richtung?
Nee. Ich würde auch lügen, wenn ich sage, ich hätte es nicht versucht.
Ja.
Also wir haben es schon versucht. Es gibt auch tatsächlich einen Song, den der Cengiz unbedingt mal live zocken will. Das werden wir jetzt nicht im Palladium machen, aber wir werden es vielleicht danach mal ausprobieren. Das heißt Belangloses Lied.
Okay.
Nicht das wäre vielleicht, du hast mich ja gefragt, ob es irgendein Fetzen gibt oder irgendeine Songskizze, die nicht... Das könnte man vielleicht dann
hier gerade an dieser Stelle? Oder...
Können wir machen.
Also es könnte sein, liebe Hörer und Hörerinnen, dass hier gerade ein Cut kommt und ihr ein Fetzen von dem Song hört, den Cengiz gerne mal live spielen will.
Und hier kommt der Pre-Chorus, weil das in diesem Lied so muss. Und für den Refrain habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt. Und das geht.
Ja, falls ihr den Song jetzt gehört habt, es war auf jeden Fall ein belangloses Lied. Und den habe ich auch relativ belanglos.
Den kenne ich auch.
Ja.
Den hast du mir im Auto gezeigt, ne?
Ja.
Oh, das ist geil. Da bin ich Team Genghis. Den solltet ihr. Ich weiß nicht, ob. Also, ich glaube, ich hätte den auch nicht aufs Album gemacht, aber ich kann trotzdem verstehen.
Der könnte live geil sein mit diesem Dip-Dip-Teil, den er da hat und so. Ja. Und auch, dass er einfach so belanglos ist. Dann
ja,
auch.
Ja, das ist schon witzig. Cool.
Aber ansonsten, so welcher Song, wenn ich jetzt mal gucke, welcher Song live. Keine Ahnung, ich habe keine Glaskugel im Zweifel, ne? Aber. Ich kann mir vorstellen, dass Blindes Herz geil, sich geil für mich auf jeden Fall anfühlt.
Safe.
Dann, boah, keine Ahnung, heute war alles besser, macht Spaß, übertrieben schön.
Der wird live.
Den haben wir ja schon ein paar Mal live gespielt und das macht richtig Bock irgendwie, weil ich das Gefühl habe, bei dem Song relaten so viele Menschen im Publikum und das ist so dieses wir singen gemeinsam Ding und das ist für mich immer ein so wohliges Gefühl, wenn man das Gefühl hat, okay, wir sind jetzt irgendwie gerade eins mit der Crowd und wir fühlen irgendwie dasselbe. Das ist super schön.
Ich meine, die Frage kann man jetzt auch ein bisschen mal zurückgeben an euch da draußen. Ich glaube, wir dürfen so viel verraten, dass die vierte Folge erst stattfinden wird. Nach deinem Urlaub, nach dem Palladium bist du erstmal ein bisschen weg, wohlverdienter Urlaub. Und danach werden wir noch eine Folge machen. Und bis dahin könnt ihr vielleicht uns mal erzählen, was euer Live-Banger war, vielleicht vom Album. Vielleicht sogar ein Song, mit dem Mo jetzt gar nicht gerechnet hat. Gibt es ein neuer Backstreet Boy Song auf dem Album? Vielleicht empfindet ihr es ganz anders.
Oder, haut da gerne oder, mal raus. Oder ob es generell Highlights im Palladium gab für euch.
Genau, grundsätzliche Highlights. Ja, sehr, sehr gerne gesehen.
Ja, ich bin ja nah am Palladium. Sind wir noch eine Woche hier? Dann spielen wir auch noch das ganze Wochenende danach. In der Hoffnung, ich bin gesund, weil eigentlich bin
danach
ich...
Danach fallen die Mauern oft, ne?
Bei mir ist es tatsächlich, vor großen Konzerten kannst du die Uhr nachstellen. Einen Tag vorher... flach. Spätestens am Konzerttag selber. Ich weiß nicht, ob ich eines der letzten drei großen Konzerte je ohne Medikamenteneinfluss gespielt habe, ehrlich gesagt.
Geht mir leider ähnlich. Das ist in der Birne halt, ne?
Das ist, ja, ja. Obwohl man sich eigentlich freut. Also die Vorfreude ist ja volle Kanne da, aber irgendwas, das ist was Psychisches, 100%.
Ja, ich habe auch Vorfreude. Vielleicht kannst du ein bisschen damit relaten, weil mir geht's so, dass ich mich schwer daran erinnern muss, wie geil und privilegiert man ist, gerade sowas erleben zu dürfen, größere Konzerte. Und dass mein erster Gedanke oft ist, dass ich mich fast mehr darauf freue, wenn es vorbei ist und alles hat gut funktioniert.
Ja,
anstatt den Moment zu genießen, wie geil es gerade ist. Und das ist eine scheiß Angewohnheit eigentlich.
Da würde ich auch gerne mal Genghis gerade mal sagen, wenn du so dieses Gefühl hast während dem Palladium, ne, dass ich einfach so, weil das, also gerade die ersten Songs holst du dir ja immer ein bisschen Sicherheit erstmal.
Klar.
Bei mir geht es immer darum, die ersten drei, vier Songs keinen Texthänger zu haben. Dann bin ich da. Wenn ich da einen Texthänger habe, wird das ganze Konzert so unterschwellig ein bisschen von Unsicherheit begleitet. Aber, ich bin volle Kanne bei dir, gerade bei dem, was man sich alles denkt, an Gästen, an Special Effects, an irgendwelchen Sachen, so an, bei dem und dem Song gehst du da ins Publikum, machst du dies, machst du das, dass du so damit beschäftigt bist, dass du das nicht vergisst, ne? Also all deine Punkte, die du auf deiner Liste hast, dass du vergisst, das zu genießen.
Zu genießen, ja.
Und da würde ich dich gerne bitten, Genghis, dass, wenn du das Gefühl hast, dass das der Fall ist, so Mitte des Konzerts vielleicht oder so, dass du mir gerne sagen darfst auch, Bro, lass uns das genießen. Aber sag mir das gerne, wenn du merkst, okay, ich bin safe, ich bin sicher.
Ja.
So, weil dann ist geil. Wenn du sicher bist, je sicherer du bist, desto mehr, desto weniger achtest du auf deine, in An- und Abführung, To-Dos, desto mehr machst du einfach.
Ja, und verlässt dich auf deine Vorbereitung.
Ich habe mir für das Konzert sowieso vorgenommen, so auch als es darum ging, so welche Songs spiele ich, welche spiele ich nicht und wie lange spielen wir, dass ich mich gar nicht irgendwie krass selber einschränke. Klar, wenn wir jetzt 40 Songs spielen würden, wäre halt irgendwie so, ja, gut, 3,5 Stunden, das weiß nicht, ob man das dann noch genießen kann, auch als Zuschauerin. So. Aber ich werde dann so gefragt, ja, was denkt ihr, wie lange spielt ihr? Ja, keine Ahnung, Digga. Es kann sein, dass wir 1,5 spielen, es kann sein, dass wir 2,5 spielen, so. Ich lasse mich da einfach treiben, weil ich denke so, das ist das größte Konzert meines Lebens. So, und wenn ich nachher von der Bühne gehe und sage, fuck, ich habe es irgendwie nicht komplett ausgekostet, so, das wäre kacke, das weil ich habe keine Ahnung, ne? Ich weiß nicht, ob das je nochmal wiederkommt, so. Wir zeichnen das Ding mit 5 Kameras auf, so. Kommt irgendwie ein riesen Kamerateam und wir haben noch 2 oder 3 Leute sogar, die behind the scenes drehen, einfach nur, weil es für mich meine Legacy ist, weil ich so sage, vielleicht, also das ist das Ding, was ich irgendwann später mal vielleicht, wenn ich mein Kind habe, meinem Kind zeigen will und so, guck mal, das hat Papa gemacht. Guck mal, was für eine geile Sau Papa für einen Abend war. So, weißt du, was ich meine?
Ja,
so.
Ich weiß,
und auch für mich so, dass ich sage, das für mich erstmal so auf dem Sockel, dieses Ding so. Ja. Aber ich will es halt auch genießen. Ich will, dass es perfekt wird, aber ich will irgendwie doch nicht, dass es perfekt wird. Weißt du, was ich meine?
Voll. Ich würde gern so ein kleines Experiment probieren. Und zwar, wir werden ja die vierte Folge machen nach deinem Urlaub, nach dem Palladium.
Anfang September so ungefähr.
Anfang September, okay. Und ich würde gern jetzt einmal von dir hören, was du glaubst, was das Gefühl und die Gedanken sein werden, wenn du nach dem Palladium abends im Bett liegst. Und dann sprechen wir nämlich nochmal nach dem Palladium, gucken mal, ob das so kohärent mit dem ist, was du dir jetzt vorstellst.
Also nach dem Palladium, bei mir ist immer, das weiß ich noch vom E-Werk, als wir damals da gespielt haben. Ich bin so, dass ich diese Zeit auf der Bühne unfassbar genieße. Und auch diesen Vibe, den wir auf der Bühne haben und vor allem den Vibe, den wir mit dem Publikum haben. Ist gar nicht mal so diese Aufmerksamkeit, so dieses im Rampenlicht stehen, so, das ist cool. Aber eigentlich geht es mir um den Vibe. So, und ich genieße das in vollen Zügen. Aber wenn das Licht ausgeht und ich danach ins Auto steige nach dem Konzert und nach Hause fahre und die Tür vom Auto geht zu, den Moment genieße ich fast genauso. Weil das so dieses geil. Ist einfach geil. Der Job ist dann so, aber nicht Job, sondern so, du hast einfach einen unfassbar krassen Abend erlebt mit unfassbar tollen Leuten auf der Bühne und vor der Bühne und im besten Fall sind alle zufrieden nach Hause gegangen und so und du hast für dich abgeliefert, so auf nüchtern abgeliefert, aber du hast emotional so viel mitgenommen. So. Und dann fährst du nach Hause und dann guckst du dir deine Story-Markierung bei Instagram an und bist direkt wieder so Flashback. Und also ich glaube, ich werde abends völlig tot sein, weil wir werden auch noch eine kleine Aftershow-Party machen, hoffentlich, wenn wir dann auch mal eine Location finden, so, das ist ja bodenlos. Dann werde ich irgendwann nachts ins Bett fallen wahrscheinlich und noch so eine halbe Stunde durch Instagram scrollen, mich so ein bisschen zurückträumen, werde aber auch irgendwie total leer sein, so, weil das so auch so ähnlich wie so eine Masterabgabe ist, Masterarbeit oder auch Albummaster, selben Grün, dass du erstmal denkst, ja gut, und was mache ich jetzt?
Vielleicht auch so ein bisschen Overdose Dopamin, so im Sinne von, oh, ich habe so viel ausgeschüttet, diese ganze Last fällt runter, vielleicht wird einem dann auch nochmal neu bewusst, was man da gerade mit sich rumgetragen hat.
100 Pro, diese Verantwortung, die ich anderthalb Jahre fürs Album, aber auch fürs Palladium, du musst auch überlegen, das Palladium-Konzert, das ist auch ein Jahr Vorarbeit all in so, mit allem drum und dran, wenn ich überlege, also es gibt glaube ich kein einziges Gewerk, wo ich nicht meine Finger im Spiel habe.
Ist das, ich hatte überlegt, ob ich da drauf eingehe, aber weil du es jetzt selber angesprochen hast, glaube ich, ist das schon wichtig, so vielleicht viele Leute da draußen, wir haben das so ein bisschen in den Folgen davor eigentlich angerissen, dass du schon ein bisschen getrieben bist manchmal und wir hatten auch diesen Punkt gesagt, dass du viele Sachen irgendwie so gut und perfekt machen willst, dass das gar kein Erziehungsding ist, sondern dass das irgendwie in dir drin steckt. Ist es im Fall von Palladium an der Zeit, theoretisch eigentlich was abzugeben? Oder grundsätzlich wäre es an der Zeit, für Motors den nächsten Step zu machen und was abzugeben und das nicht als einen Verlust zu sehen, sondern als da kommt zusätzlich Manpower dazu? Oder definitiv, Girlpower, was auch immer?
Definitiv. Girlpower sehr gerne sogar, tatsächlich. Definitiv. It's too much. Also beim Palladium ist es natürlich so, dass ich super viel in meine Hand nehmen muss auch. Weil es ja so laufen muss, wie ich das möchte, weil es mein Konzert ist. Wenn jetzt da irgendwer sitzt, der Feuer schießt oder CO2 schießt bei das kleinste Problem, dann ist ja keinem geholfen. So, es gibt ja schon auch, ich setze mich ja hin, mache eine Setlist und habe ja schon eine Dramaturgie im Kopf. Und die Dramaturgie möchte ich durch Special Effects untermalen, die möchte ich durch Gäste untermalen. So. Die möchte ich mit dem Setup, was ich auf der Bühne habe, untermalen. Die möchte ich mit den Arrangements untermalen, die wir bei den Songs haben, so. Und das ist, es ist meine Show. Und am Ende des Tages, bei all dem, was passiert, und auch Thema abgeben, bei all dem, was andere für mich machen, am Ende des Tages kommen die Leute zu mir.
Klar, und beurteilen das über dich auch.
Immer.
Ja.
So. Und aber da wirklich jemanden zu finden, wo du sagst, gut, der macht dazu 110% in meinem Sinne, ist halt übel schwer. Aber klar kannst du Leute anleiten, so, ne? Aber.
Könntest du dir die Utopie vorstellen, dass man so sagen würde, ey, in, ist jetzt auch Wurst, aber sagen wir mal, in 5 Jahren gibt es jemanden im Team Motoris, der eben sagt, ey, bei dem und dem Song muss Feuerwerk gezündet werden, bei dem und dem muss das sein und Mo, ich bitte dich, das und das noch zu machen, dass dein, dass du nicht mehr Head of allem bist, sondern Head of Musik?
Ey, das
kannst du dir das vorstellen, als Typ, so meine ich jetzt, für dich selbst, kriegst du das mit dir, so wie ich dich kennengelernt habe, willst du ja schon, du willst ja auch die Finger drauf haben, also du willst, du kannst mir jetzt gleich widersprechen, aber du, aus meinem Blickwinkel, willst du das entscheiden? Und dir würde es, glaube ich, ganz schwer fallen, wenn jemand anderes das für dich entscheidet und dann vielleicht sogar noch eine andere Meinung hat. Kann das sein?
Also, ich will meine, ich habe das Gefühl, ich muss meine Finger drüber halten.
Weil du denkst, jemand anderes wird es quasi schlechter machen, so ein bisschen, ne?
Ja. Ich habe, also in manchen Punkten habe ich schon so das Gefühl, ich will niemandem zu nahe treten und auch kein bestimmter, aber ich hatte, sagen wir so, ich hatte in meiner Karriere oft das Gefühl, ich bezahle Leute für etwas, was ich besser kann als sie. Und die machen das für mich. Das klingt total bescheuert und vielleicht auch ein bisschen Nase oben, aber es, also so ist es, ne? So ist es. So ist mein ganz persönliches Gefühl, subjektiv. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es jemanden gibt, vor allem was so diese ganze Business-Seite angeht, weil Business, so nochmal, grundlegend will ich Musik machen. So. Und dieses ganze Business, dieses ganze, hey, ich habe meinen Anwalt im letzten Jahr auf Kurzwahl fast gehabt, so. So dieses ganze Vertragsgeplänkel, dieses ganze Promo-Ding, dieses ganze Marketing-Ding, was du machen musst, so. Wenn es nach mir geht, wenn es jetzt so, sagen wir mal, so TikTok-Gedönse, dann komme ich irgendwo hin, jemand sagt mir, was ich machen soll, und dann mache ich das. Hm. Und die, aber das setzt voraus, dass die Ideen geil sind, die eingebracht werden. Das setzt voraus, dass die Ideen zu mir passen, so.
Hm.
Ich kann mir was so, sagen wir mal, grafischen Kram oder auch was so, da wird Pyro gezündet, da wird das, was das angeht, kann ich mir vorstellen, das so zu 90% abzugeben. So Jengis zum Beispiel, so, der weiß, was ich feiere. So. Genauso ist es tatsächlich so bei diesen ganzen Background-Sachen jetzt im Palladium, gebe ich Nico freie Hand, weil ich weiß, der kann das Thema besser als ich und der weiß, was ich mag. Hm. Weil wir melodiös so auf einer Wellenlänge sind. So. Genauso ist es mit Django. Django und ich sind, was die Energie angeht, so auf einem selben Level, dass er weiß, so, ah, okay, bei übertrieben schön zünden wir jetzt vielleicht nicht CO2-Jets im Refrain oder hinten raus in dem Mitklatschteil. So. Das kann ich mir vorstellen, zu 90%, dass ich nur noch mal drüber gucke und so ein bisschen korrigiere. Feinjustiere, nicht korrigiere. Korrigiere klingt zu negativ. Feinjustiere. So, dass es 100% ich ist dann so. Aber wie gesagt, alles, was so Business angeht, was auch so Songwriting-Sachen für andere angeht, was ich auch irgendwie immer mehr mache, so. Da irgendwie jemanden zu haben, der sich um den ganzen finanziellen Kram, Verhandlungsthemen, Business-Themen damit auseinandersetzt für mich, das kann ich mir schon vorstellen. Ja.
Weil, was ich jetzt gar nicht so als Musiker oder Typ, der mit dir arbeitet, sage, sondern so als Freund, es ist von außen betrachtet zu viel. Also wenn ich dich manchmal so sehe während Produktion und ich bin ja nicht mal der Typ, der am nächsten dran ist, sogar aus meiner Warte sehe ich so, mit dem Typen ist es schwierig zu reden, weil in seinem Kopf die Uhr tickt, dass er gleich noch was anderes machen muss. Und das sage ich nicht so als enttäuschter Freund, sondern einfach so, ich sehe, dass du dann schon sehr, sehr angespannt bist. Und wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das erste oder zweite Folge war, aber auch drüber geredet, ne, was die Auswirkungen sind. Sind es Therapieformen, sind es sonstige Sachen, dass man da, glaube ich, draus lernen muss. Das klingt jetzt für mich auf jeden Fall so, als sei dieses Album nicht nur eine musikalische, sondern auch so eine menschliche Reise gewesen, um auch zu merken, ey, hier und da, das kann ich gut, hier und da ist es vielleicht zu viel, vielleicht muss ich mir da Hilfe suchen von Leuten, die da drauf spezialisiert sind. So. Und ich habe auch in der zweiten Folge versprochen, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, dass wir nicht nur meine Fragen beantworten.
Ich würde gerne ganz kurz auf deinen letzten Satz noch eingehen. Stimme ich dir zu, ich habe das Gefühl, dass ich viel gelernt habe durch das Album. Primär in menschlicher Gestalt als in künstlerischer. Doch, ich bin auch als Songwriter, glaube ich, noch mal besser geworden, definitiv. Auch durch das Surrounding und wie es dann stattgefunden hat und auch dieses 10 Tage nach Kleve fahren, Digga, 10 Tage von morgens 9 bis nachts 4-5 Uhr jeden Tag arbeiten und am 9. Tag da einfach nur noch hängen wie ein Schluck Wasser in der Kurve, aber trotzdem weiter durchziehen. So, und danach nach Hause kommen und dann so 10 Tage liegen gebliebene Büroarbeit machen und immer weiter, immer. Das ist unser Motto, immer bigger. Das ist einfach unser Motto. Aber das hat natürlich auch seine Grenzen.
Ja.
Definitiv. Und das habe ich schon, um aufs Menschliche einzugehen oder eher aufs Psychische, glaube ich, habe ich schon gelernt. Einerseits habe ich gelernt, wie weit ich über meine Grenzen hinausgehen kann, wenn es sein muss. Und dass ich das kann. Und dass ich durchziehen kann. Und dass es auch Punkte gibt, habe ich auch zu den Jungs irgendwann gesagt, so, ey, Jungs, das Album kommt jetzt in einem Monat, ne? Tut mir total leid, ich habe gar keine Zeit für Emotionen jetzt. Wir müssen jetzt einfach durchziehen, so. Und wenn dann einer mal umkippt, so, oder einer, das ist weit, also komplett fernab von gesund, gar keine Frage.
Hm.
Aber es ist so, wenn ich jetzt nicht über meine Grenzen hinausgehe, und dann kommt das Album raus und ich kann eben nicht in den Spiegel gucken und sagen, ich habe alles gegeben und darüber hinaus, dann weiß ich, dass ich mir das jahrelang vorwerfe. So. Da kann man jetzt auch sagen, oh, du bist zu hart zu dir selbst, okay. Aber so ist es halt. Aber das eine Learning ist, ich gehe über meine Grenze hinaus und es funktioniert. Was vielleicht nicht so ein geiles Learning, ehrlich gesagt, ist, auch über so eine lange Sicht. Keine Ahnung, was jetzt nach dem Album und so weiter passiert, ne? Vielleicht.
Die Geschichte ist ja noch nicht erzählt, ne? Also das muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen.
Ich glaube, der Impact
wird ja noch eine Folge geben. So, ich bin total gespannt, was du da an der Stelle sagen wirst, ob du dich vielleicht sogar revidierst. Ne?
Ich habe ein bisschen Angst.
Also es kann ja auch passieren, dass du aus dem Urlaub wieder kommst, sagst, ey Juri, dass ich da über meine Grenzen drüber gegangen bin, war scheiße.
Ich war ja auch nicht fertig, so, weil ich glaube schon, dass der Impact von diesem über die Grenze hinausgehen über so einen langen Zeitraum, sich auch künstlich oben zu halten, wo weder dein Kopf noch dein Körper eigentlich noch bereit ist dafür, so, dass das irgendwelche Auswirkungen haben wird, davon gehe ich aus, das kalkuliere ich bis zu einem gewissen Maß auch ein, so, also ich renne sehenden Auges so ein bisschen ins Verderben, so, aber auch da ist mein Learning, dass ich sage, das in dem Maße tue ich mir, also es klingt alles so todesnegativ, aber in dem Ausmaß tue ich es mir nicht mehr an, was jetzt nicht heißt, ich werde nie wieder ein Album machen, sondern sollte ich nochmal ein Album machen, habe ich Leute, die mir, also mehr als nur irgendwie ein Genghis, der irgendwie 95% der Platte mit mir zusammen gemacht hat, so mit einem Drum und Dran oder Nico oder ein Fabi oder was auch immer, sondern ich suche mir wirklich gezielt Leute, die mir einen Berg Arbeit noch abnehmen, wo ich nicht dabei sein muss. Mhm. So, das kann ja auch ein Learning draus sein. So. Aber genau, das ist definitiv so, dass ich sage, das würde ich so nicht nochmal machen, weil es einfach nicht nur, also wir reden jetzt die ganze Zeit aus einer sehr egozentrischen Perspektive oder egoistischen Perspektive.
Naja, es geht ja gerade auch
was
um dich,
mein,
ne?
Also, ja, ja, ist aber was, in Ordnung, so. Was das auch mit meinem Umfeld macht, so dass ich in den letzten, gerade sag ich mal, in den letzten 6 Monaten, wo es sich ja immer weiter zugespitzt hat, nicht so ein geiles Familienmitglied war, nicht so ein geiler Freund war, so, das tut mir viel, viel mehr weh als dieses, was das mit mir selber macht, weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und das ist definitiv meine Aufgabe nach dem Album und on top ist das so, dass ich sage, ich möchte das so nie wieder haben, dieses, ja gut, jetzt bin ich halt 6 Monate kein guter Freund, das kann ich danach ja wieder wettmachen. Das will ich nicht, das will ich nicht mehr. Ich will durchgehend der beste Freund sein können und das beste Familienmember, was ich irgendwie sein kann. So, die Musik soll all mein Surrounding nicht mehr so affektieren, wie es das im letzten halben Jahr irgendwie getan hat. Ohne, dass ich die Musik für irgendwas verantwortlich machen will, so, sondern das ist ja im Endeffekt meine Entscheidung gewesen, so eine kacke Entscheidung, so safe, aber es war meine Entscheidung. Aber ja, Musik soll für mich persönlich einfach wieder einen Stellenwert einnehmen, der gesünder ist als das, was es jetzt irgendwie gerade ist. So.
Ich bin gerade schwer verlockt, die Instagram-Fragen auf die nächste Folge zu schieben, weil ich das eigentlich ein gutes Ende von einer Folge finde, was du gerade gesagt hast. Und du auch ehrlich gesagt ziemlich viel beantwortet hast, was gefragt wurde. Deswegen lass uns das bitte so machen. Sorry jetzt an die Leute, die sich drauf gefreut haben. Wir werden das auf jeden Fall nachholen. Denn jetzt wird zwischen der Folge das Palladium-Konzert sein. Du wirst im Urlaub sein.
Mein Album wird rauskommen.
Das Album wird rauskommen. Hallo. Und ich glaube, dann gibt es nochmal ganz neue Sichtweisen, da kann man auf die Fragen auch nochmal anders eingehen. Deswegen glaube ich, an dieser Stelle beenden wir die jetzt die Folge 3.
Oh ja.
und sind total gespannt auf euer Feedback. Lasst gerne mal hören, wo ihr vielleicht was gefühlt habt hier im Podcast, was ihr ähnlich seht oder vielleicht auch ganz anders. Und an alle da draußen, die aufs Konzert gehen, viel Spaß mit dem Album natürlich. Ich bin selbst sehr gespannt und hoffe, euch geht's gut und bis bald mal wieder.
Yes, von meiner Seite ganz, ganz viel Spaß mit meinem Album. Ich hoffe, ihr könnt halbwegs unvoreingenommen jetzt reingehen nach diesen 3 Folgen Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß mit den letzten 1,5 Jahren meines Lebens. Ich hoffe, sie können auch einen gewissen Stellenwert in eurem Leben einnehmen und ja, hoffe einfach, ja, dass ihr eine längere Zeit Spaß mit diesem Album habt, euch ein bisschen mit der Musik auseinandersetzt, beschäftigt und mir nicht 2 Tage nach Album VÖ schreibt, wann denn was Neues kommt, sondern dass ihr das vielleicht irgendwie mehr auf euch wirken lasst und ähnlich wie es bei mir auch war, ich habe an so vielen Songs beim immer wieder hören und ich muss die Songs ja auch immer wieder hören, weil ne, da gibt es V1, V2, V3 bis V11.
V steht für Version, genau. Im Mix.
Da gibt es ja diverseste Versionen, das geht, ich glaube mein Rekord bei der Platte war jetzt 17.
Das ist heavy.
Dementsprechend muss ich mir die Songs natürlich, oder darf ich mir die Songs mehrere hundert Male anhören und entdecke tatsächlich auch beim 123. Mal noch was Neues an dem Song. Und ich wünsche euch ebenso, dass ihr auf eine Entdeckungsreise durch Heute war alles besser geht und ja, ganz, ganz viel Spaß, bleibt gesund, passt auf euch auf, passt vor allem auf eure Familie auf und wir hören uns dann nach meinem Urlaub. Oh yeah.